Ja, ihr Lieben, ich muss zugeben, es wird heute eine etwas ungewöhnliche Predigt. Wir werden uns nämlich in der Predigt mit nur einem einzigen Wort heute beschäftigen. Und vielleicht sagt ihr, Mensch, also braucht es dafür eine ganze Predigt, um nur über ein einziges Wort nachzudenken. Ist das nicht ein bisschen lang für ein Wort? Die Wahrheit ist, es gibt Menschen, die sich ein Leben lang mit diesem einen Wort beschäftigt haben und am Ende ihres Lebens zu dem Entschluss gekommen sind, dass ihr Leben nicht ausgereicht hat, um die tiefe Bedeutung dieses Wortes zu ergründen. In der Einleitung ist es bereits angeklungen, um welches Wort es geht. Es geht um einen Titel. Und diesen Titel finden wir in Jesaja Kapitel 7 im Vers 14. Dort sagt der Prophet Jesaja, worauf die Menschen achten sollen, auf welches Zeichen sie achten sollen, wenn der Messias auf diese Erde kommt. Jesaja 7, 14. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Mit diesem Namen kündigt der Prophet Jesaja den Messias an, 700 Jahre bevor Jesus überhaupt auf diese Erde gekommen ist. Der Name Jesaja ist ja eigentlich ein hebräisches Wort. Im bedeutet mit, Immanuel heißt mit uns und El heißt Gott. Also in der deutschen Sprache sind es drei Worte. Gott mit uns. Und was wir in dieser Predigt heute machen werden, ist Folgendes. Wir werden uns jedes einzelne Wort genau anschauen. Denn jedes einzelne Wort hat eine tiefe, eine große Bedeutung. Und deshalb bietet es sich auch an, diese Predigt in drei Punkte einzuteilen. Der erste Punkt lautet Gott mit uns. Der zweite Punkt lautet Gott mit uns. Und der dritte Punkt lautet Gott mit uns. Also in jedem Punkt, bei jedem Punkt liegt die Betonung auf einem anderen Wort. Und wir beginnen mit dem ersten Punkt, Gott mit uns. Der Name Immanuel erinnert uns daran, dass Jesus Gott ist. Es gibt Menschen, die sagen, Jesus hat nie behauptet, Gott zu sein. Andere sagen, die Bibel ist bei diesem Punkt nicht so eindeutig. Nicht so klar. Die Wahrheit ist, auf vielen Seiten der Bibel, in vielen Stellen wird deutlich, dass Jesus Gottes Sohn ist. Also die Bibel wird nicht müde, uns diese Wahrheit von allen Seiten zu beleuchten, uns immer wieder daran zu erinnern, dass Jesus Gott ist. Ich möchte euch nur drei Beispiele nennen. Johannes 10, Vers 30, da sagt Jesus zu den Menschen, ich und der Vater sind eins. Und dann heißt es weiter, da hoben die Zuhörer Steine auf, um ihn zu töten. Und dann sagte Jesus, viele gute Werke habe ich vor euren Augen getan, die meine Verbundenheit zum Vater zeigen. Für welche davon wollt ihr mich steinigen? Und dann sagen die Zuhörer, wir steinigen dich nicht wegen einer guten Tat, sondern weil du ein Gotteslästerer bist. Und dann kommt dieser Nachsatz, weil du ein Mensch bist, aber dich Gott gleich machst. Das heißt, so haben die Zuhörer von Jesus seine Worte interpretiert. So haben die Zuhörer von Jesus seine Botschaft verstanden. Du bist nur ein Mensch und gibst dich als Gott aus. Das heißt, Jesus hat aus seiner Gottheit kein Geheimnis gemacht. Er hat öffentlich, mehrfach, deutlich bezeugt, dass er der Sohn Gottes ist. 6 Kapitel weiter, Johannes 16, Vers 28, da sagt Jesus, ich bin vom Vater in diese Welt gekommen und jetzt werde ich die Welt verlassen und wieder zurück zum Vater gehen. Jeder von uns hat eine bestimmte Herkunft. Also wenn ihr mich fragt, woher kommst du, dann sage ich, ich komme aus Kasachstan, aus der Stadt Alma-Ata. Je nachdem, wo du herkommst, wird deine Antwort eine andere sein. Wenn wir jetzt Jesus fragen würden, Jesus, wo kommst du eigentlich her? Jesus würde nicht sagen, ich komme aus Bethlehem oder aus Nazareth oder aus Israel oder aus Palästina, sondern Jesus würde sagen, ich bin vom Vater gekommen auf diese Welt. Und wenn meine Mission, mein Auftrag beendet ist, dann gehe ich wieder zurück zum Vater. Also Jesus hat immer wieder deutlich gemacht, der Anfang meiner Existenz war nicht im Leib meiner Mutter Maria. Ich bin vom Vater in diese Welt gekommen. Ich habe keinen Anfang und ich habe auch kein Ende. Wir haben in den Evangelien einige Beispiele, wo Jesus Menschen die Sünden vergeben hat. Also was sagt das über Jesus aus, dass er Menschen die Sünden vergeben hat? Ich meine, stellt euch diese Szene vor. Peter und Paul streiten sich. Dabei schlägt Peter dem Paul auf die Nase. So, und jetzt komme ich vorbei und sage, Peter, ich vergebe dir. Was würde passieren? Beide würden mich zu Recht komisch anschauen und sagen, hallo, geht's noch? Du kannst Peter nicht vergeben, weil Peter hat dir nichts getan. Nur Paul kann Peter vergeben. Also der Gedanke ist doch einleuchtend, oder? Man kann ja nur denen vergeben, die an einem schuldig geworden sind, oder? Jesus konnte dem Gelähmten sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Warum konnte Jesus dem Gelähmten die Sünden vergeben? Weil jede Sünde, die auf dieser Welt begangen wird, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute gegen Jesus gerichtet ist. Also wenn Peter Paul auf die Nase schlägt, dann hat Peter gegen Jesus gesündigt. Warum? Weil Jesus der Schöpfer ist, weil die Schöpfung ihm gehört. Jesus kann Sünden vergeben, weil er Gott ist. Ihr Lieben, das Besondere an Jesus ist aber nicht nur, dass er sich als Gott ausgab. Das Besondere an ihm ist auch, dass seine Nachfolger daran glaubten, dass er Gott ist. Vielleicht sagst du, warum ist das so besonders und außergewöhnlich? Weil so fing im Grunde genommen jede Religion an. Nein, so einfach ist es nicht. Denn die ersten Nachfolger Jesus waren alles Juden. Und die letzten Menschen, die im ersten Jahrhundert auf die Idee kommen würden, Jesus als Gott anzubeten, das waren Juden. Das hatte etwas mit ihrem Gottesbild zu tun. Schaut, bei den Griechen und Römern war das anders. Sie glaubten an eine Vielzahl von Göttern. Für sie war es auch durchaus denkbar, dass Götter in Form von Menschen erscheinen können. Wir haben da sogar in der Apostelgeschichte 16 ein Beispiel. Paulus heilt einen Gelähmten in der Stadt Lystra und die Volksmenge, die Menschen sind so außer sich, dass sie gedacht haben, die Götter sind zu ihnen gekommen. Juden würden niemals auf diese Idee kommen. Warum? Weil sie glaubten an den Gott der Bibel. Sie glaubten an den einen Schöpfergott, der Himmel und Erde gemacht hat. Für sie war es undenkbar, sich vor einem Menschen niederzuknien, einen Menschen als Gott anzubeten. Und die Frage ist, was bringt einen Juden aus dem ersten Jahrhundert dazu, Jesus als Gott anzubeten, sich vor Jesus niederzuknien? Wie kann man sich das erklären? Das kann man sich nur so erklären. Sie mussten ein Verhalten gesehen haben, das zu 100% mit all dem übereinstimmte, was Jesus gelehrt hat. Sie mussten eine Moral, ein Leben gesehen, das zu 100% mit all dem übereinstimmte, was Jesus von sich gegeben hat. Sie haben Macht und Zärtlichkeit, Gnade und Wahrheit, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit alles in einer Person gesehen. Sie haben mit ihm Zeit verbracht und haben dabei seine Größe, seine Macht, seine Herrlichkeit, aber auch seine Demut, seine Sanftmut und seine Barmherzigkeit gesehen. Und jedes Mal mussten sie sich die Frage stellen, wer ist denn dieser? Wer ist denn dieser, dass Wind und Meer ihm gehorchen? Wer ist denn dieser, der mit so einer Vollmacht lehrt und predigt? Er kann doch nicht einfach nur ein guter Lehrer sein. Er kann doch nicht einfach nur ein guter Mensch sein. Von allen möglichen Optionen und Alternativen scheint es nur eine plausible, logische Antwort zu geben. Er ist Gott mit uns. Er ist Gott mit uns. Das ist das, was der Name Immanuel uns lehrt, was er zum Ausdruck bringen möchte, dass Jesus Gott ist. Dieser Punkt betont so die Größe und die Macht und die Herrlichkeit Jesu. Der zweite Punkt, der ist etwas weicher. Gott ist mit uns. Hier liegt die Betonung auf diesem Wörtchen mit. Das heißt, dieser große, allmächtige Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, ist mit uns. Er ist zu uns gekommen. Er hat sich auf uns eingelassen. Er ist nicht einfach nur Gott. Er ist Gott mit uns. Und die Frage ist, was hat es mit diesem Wörtchen mit auf sich? Was möchte uns dieses Wörtchen mit zeigen? Wisst ihr, Immer wieder reden die Menschen davon, dass sie irgendwelche religiösen, spirituellen Erfahrungen machen. Bis vor kurzem noch sind jedes Jahr Millionen von Menschen nach Israel gereist, um dort an bestimmten biblischen Orten Gott nahe zu sein, Gott zu erleben. Andere ziehen sich zurück in ein Kloster für eine bestimmte Zeit, um irgendwelche Erfahrungen zu machen. Andere machen eine Pilgerreise zum Beispiel auf dem Jakobsweg. Und all diese Dinge, die sind nicht verwerflich. Die können vor allem in unserer schnelllebigen Zeit auch ihren Platz haben. Ich möchte nur Folgendes zu bedenken geben. Es macht einen großen Unterschied, ob man einfach eine religiöse, spirituelle Erfahrung macht oder ob man Gott wirklich persönlich begegnet. Du kannst auf einem Konzert sein, du kannst einem berühmten Musiker zuhören, du kannst alles über diesen Musiker wissen, du kannst über seine Musikstücke staunen und gleichzeitig keine Begegnung mit diesem Musiker haben. Du kannst am Mittelmeerstrand stehen, den Sonnenuntergang beobachten, die hohen Wellen beobachten, du kannst über die Schöpfung staunen und gleichzeitig keine Begegnung mit dem Schöpfer haben. Denken wir zum Beispiel an Martin Luther. Martin Luther war sehr religiös. Er war Theologe, er war Bibellehrer, er betete, er las seine Bibel, er lehrte die Bibel. Und je mehr er die Bibel studierte, desto mehr plagte ihn sein Gewissen. Immer mehr wurde es ihm deutlich, egal wie sehr ich mich bemühe, egal wie sehr ich mich anstrenge, ein moralisches, Gott wohlgefälliges Leben zu führen, ich schaffe es nicht. Ich liebe Gott nicht so, wie ich sollte. Ich liebe meinen Mitmenschen nicht so, wie ich sollte. Und das macht ihn fertig. Und er sagte sich, wenn das die Gerechtigkeit ist, die Gott von mir fordert, wenn das die Moral ist, die Gott von mir fordert, dann gibt es keine Hoffnung für mich. Dann ist es aus mit mir. Martin Luther war sehr religiös, aber er hatte keine lebendige Beziehung zu Gott. Wie gesagt, er war ein Bibellehrer. Eines Tages studierte er den Römerbrief. Und dann kam er an die Stelle im Römer Kapitel 1, Vers 17, wo es heißt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und während er über diese Verse oder über diese Stelle nachdachte, fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Er hat etwas ganz Wichtiges, ganz Entscheidendes entdeckt. Nicht ich gebe Gott meine Gerechtigkeit, und dann nimmt er mich hoffentlich eines Tages an. Nein, Gott schenkt mir seine Gerechtigkeit und dann lebe ich für ihn. Das heißt, die Gerechtigkeit Gottes, die wird uns geschenkt, die wird uns zugesprochen, allein aus Gnade durch Glauben. Und dann sagt Martin Luther, als ich das erkannte, fühlte ich mich wie neugeboren. Mein Herz füllte sich mit Freude, mit Frieden, mit einer tiefen Dankbarkeit. Mein ganzes Leben lang habe ich mich bemüht, Gott zu gefallen, vor Gott gerecht zu werden. Ich habe versucht, die Liebe Gottes, die Annahme Gottes irgendwie zu verdienen. Dabei kam Jesus auf diese Erde, um die Anforderungen Gottes zu erfüllen. Dabei kam Jesus auf die Erde, um mir die Gerechtigkeit zu geben, die vor Gott zählt. Meine Aufgabe ist es, die Gerechtigkeit im Glauben zu erfüllen. Anzunehmen. Und diesen Moment bezeichnet Martin Luther als seine echte Bekehrung und Wiedergeburt. Von dem Moment an hatte er neues Leben. Von diesem Zeitpunkt an war das Christentum keine Religion mehr für ihn, sondern er ist Gott wirklich begegnet. Auf einmal sah er die Liebe Gottes, die Vergebung Gottes, die Barmherzigkeit Gottes, er sah das Evangelium. Ist das nicht interessant? Martin Luther war sehr religiös. Er glaubte an all die richtigen Dinge. Er glaubte, dass Jesus Gott ist. Doch jetzt, wo er Gott persönlich begegnet ist, konnte er sagen, Gott ist mit uns. Er ist nicht nur Gott, er ist auch mit mir. Er ist Gott mit uns. Die Geschichte von Spurgeon, die ist ähnlich. Sein Vater war Pastor, sein Großvater war Pastor. Bereits als Kind kannte er sehr viele biblische Geschichten. Man sagt über Spurgeon, dass er bereits im Teenageralter theologische Diskussionen führen konnte, aber er hatte keine persönliche Beziehung zu Gott. Eines Tages ging er hinaus an einem kalten Wintertag, um einen Spaziergang zu machen. Und während er so zu Fuß unterwegs war, wurde er von einem Schneesturm überrascht. Und dieser Schneesturm, der wurde mit der Zeit so heftig, dass ihm nichts anderes übrig blieb, als nach einer Zuflucht umzuschauen. Und so fand er an einer Straße eine kleine methodistische Kapelle. Und er ging hinein, um sich vor dem Schneesturm zu schützen. Nun war das alles an einem Sonntag. Das heißt, zum gleichen Zeitpunkt fand dort ein Gottesdienst statt. An diesem Morgen haben sich 15 Personen versammelt. Der Pastor, der die Predigt halten sollte, ist an diesem Morgen nicht erschienen. Vermutlich ist er auf dem Weg eingeschneit. Also kam ein älterer, ungebildeter Mann nach vorne. Er war schlicht und einfältig und seine Predigt bestand aus einem einzigen Bibelvers. Jesaja 45, Vers 22. Schaut auf mich und ihr werdet gerettet werden, all ihr Enden der Erde. Und so predigte er. Und Spurgeon, der beschreibt seine Predigt in diesen Worten. Und zwar sagte der alte Mann: Meine lieben Freunde, dies ist in der Tat ein sehr einfacher Text. Er sagt: Schaut. Nun ist Schauen nicht allzu schmerzhaft und anstrengend. Du musst nicht einmal deinen Finger oder deinen Fuß dafür heben, nur schauen. Nun, ein Mensch muss nicht zur Universität, um sehen zu lernen. Du kannst der größte Trottel sein und trotzdem kannst du sehen. Ein Mensch muss nicht Tausende im Jahr verdienen, um sehen zu können. Jeder kann sehen. Sogar ein Kind kann sehen. Aber dann sagt der Text: Schaut auf mich. Nun, viele von euch schauen auf sich selbst, aber das hat keinen Sinn. Ihr findet keinen Trost in euch selbst. Ich sage euch: Schaut auf Christus. Jesus sagte: Schaut auf mich. Schaut auf mich, ich hänge am Kreuz. Schaut auf mich, ich bin tot und bin begraben worden. Schaut auf mich, ich bin wieder auferstanden. Schaut auf mich, ich bin in den Himmel gefahren. O Sünder, schau auf mich. Und so predigte dieser alte Mann etwa 10 Minuten auf diese Weise. Und dann, sagt Spurgeon, entdeckte mich dieser Mann oben auf der Empore sitzen. Und dann richtete er seine Augen auf mich, so als würde er mir mein ganzes Herz kennen. Und dann sagte er zu mir: Junger Mann, schau auf Christus. Du wirst elend bleiben im Leben und im Tod, wenn du diesem Vers nicht gehorchst. Aber wenn du diesem Vers gehorchst, wirst du gerettet werden. Und dann richtete er seine Hände auf und sagte: Schau auf Christus. Du musst nicht anderes tun, außer auf ihn zu schauen, und du wirst leben. Und dann sagte Spurgeon: Plötzlich erkannte ich den Weg der Erlösung. Ich habe geglaubt, 50 Dinge tun zu müssen. Aber als ich dieses Wort Schau hörte, war es für mich wie das schönste Wort auf dieser Welt. Die Dunkelheit wich, der Schleier fiel, die Sonne fing an zu scheinen. Meine Ohren haben gehört, mein Herz hat erkannt, Jesus ist der eingeborene Sohn Gottes. Er ist Gott, denn er tat für mich, was sonst niemand tun kann. Er hat meinen störrischen Willen überwunden. Er hat mein steinernes Herz geschmolzen. Er hat mein Weinen in Lachen verwandelt, meine Verzweiflung in Freude. Er hat mich aus der Gefangenschaft herausgeführt und mein Herz mit unbändiger Freude erfüllt. Gesegnet sei sein heiliger Name. Ich war 15 Jahre alt und ich wusste, mein Geliebter ist mein. Ähnlich wie Martin Luther kannte sich auch Spurgeon mit der Bibel wunderbar aus. Er konnte als Teenager theologische Diskussionen führen. Aber jetzt konnte er sagen: Mein Geliebter ist mein. Jesus ist nicht nur Gott, er ist mein Gott. Und wisst ihr, ihr Lieben, es gibt doch auch in unserem Land, auch wenn wir in einer nachchristlichen Zeit leben, es gibt doch Menschen, die glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Die glauben, dass er der Retter dieser Welt ist. Sie feiern jedes Jahr Weihnachten. Sie singen die Weihnachtslieder. Das hat mich auch so bewegt nach dem letzten Bundesligaspiel jetzt vor der Winterpause, Bayern München gegen Leipzig. Da hat man auf die üblichen Feiern verzichtet, wegen den Ereignissen in Magdeburg. Aber dann hat der Präsident vorgeschlagen, dass man das Lied zusammen singt: Stille Nacht, Heilige Nacht. Und so hat das ganze Stadion, ich glaube, das sind 80.000 Zuschauer in der Allianz Arena, das Lied gesungen: Stille Nacht, Heilige Nacht. Und dann heißt es dort im Chorus: Christ, der Retter, ist da. Viele haben das mitgesungen. Aber lang nicht alle haben diese persönliche Beziehung zu diesem Christus. Lang nicht alle können mit Überzeugung sagen, mein Geliebter ist mein. Jesus ist nicht nur Gott, er ist mein Gott. Er ist nicht irgendwo weit weg, sondern er lebt in mir. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du sagst, das ist eigentlich auch meine Situation. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich habe viel gehört über Gott, über die Bibel, aber ich bin mir nicht so sicher, ob ich da diese persönliche Beziehung zu Gott habe. Das kann verschiedene Gründe haben, aber es kann auch daran liegen, dass du vielleicht immer noch nach diesem alten religiösen Schema lebst, wie Martin Luther es vor seiner Bekehrung getan hat. Wenn ich ein gutes Leben führen werde, wenn ich gehorchen werde, wenn ich die Gebote Gottes halten werde, dann wird Gott mich annehmen. Aber ich möchte dir sagen, das ist nicht die Botschaft der Bibel. Das ist nicht das Evangelium. Und doch glauben viele Menschen daran. Sie sagen, ich muss erstmal mein Leben in Ordnung bringen. Ich muss erstmal mit dem Chaos in meinem Leben klarkommen. Ich muss erstmal alles wegräumen, ausräumen, was mich von Gott trennt. Und dann bin ich bereit für eine Beziehung mit Gott. Und ich möchte dir sagen, genau so funktioniert das nicht mit Gott. Nicht wir bringen unser Leben in Ordnung und kommen dann zu Gott, sondern du kommst zu Jesus so, wie du bist. Du gibst ihm dein Herz und dann bringt er Ordnung in dein Leben. Schau, wenn du nach diesem Schema lebst, wenn ich ein gutes Leben führen werde, wenn ich gehorchen werde, dann wird Gott mich annehmen. Wenn das deine Theologie ist, dann wird deine Nachfolge immer geprägt sein von Ängsten und Unsicherheiten. Du wirst nie wissen, ob es reicht. Du wirst dir immer die Frage stellen, bin ich gehorsam genug? Bin ich gut genug? Aber viele Christen leben genau mit dieser Einstellung. Und deshalb kennen sie auch nicht die Motivation, dass man Gott auch aus Liebe, aus Dankbarkeit, aus einem erfüllten, freudigen Herzen heraus dienen und gehorchen kann. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und fragst dich, okay, aber wie kann ich wissen, ob ich wirklich diesen geistlichen Durchbruch erlebt habe, wie Martin Luther oder wie Spurgeon, oder ob ich vielleicht einfach nur religiös bin? Schau, wenn du das wahre Evangelium kennenlernst, dann erlebst du Befreiung. Es ist so, als würde dir jemand so eine schwere Last von den Schultern nehmen. John Wesley, der englischer Erweckungsprediger, beschreibt seine Bekehrung so. Lang lag mein Geist in Ketten fest, ihn band die Sünde und die Welt. Du sandtest einen Lebensstrahl, hast meinen Kerker ganz erhellt, nahmst alle Ketten weg von mir. Mein Herz wurde frei, ich ging hinaus und folgte dir. Und das ist genau der Unterschied zwischen Religion und Evangelium. Religion legt dir Lasten auf. Das Evangelium befreit dich von Lasten. Lasten können sehr unterschiedlich sein. Ob es die Last von Schuld ist, die Last von deiner Vergangenheit, Ängste über die Zukunft, die Angst vor dem Tod, Erwartungen der Eltern. Das Evangelium ist in der Lage, dich von all diesen Lasten zu befreien. Religion sagt, wenn du gehorchst, wirst du gerettet. Evangelium sagt, weil du gerettet worden bist aus Gnade durch den Glauben, kannst du jetzt gehorchen. Wenn du gehorchst, weil du gerettet wurdest, lebst du für Gott, lebst du zu seiner Ehre. Wenn du gehorchst, damit du gerettet wirst, lebst du für dich. Dann lebst du, um etwas von Gott zu bekommen. Das macht einen gewaltigen Unterschied. Du wirst vielleicht immer noch sagen können, Jesus ist Gott, aber du wirst nicht mit voller tiefen Überzeugung sagen können, er ist auch mein Gott, mein Geliebter ist mein, er ist mit mir. Wir kommen zu unserem dritten Punkt. Immanuel erinnert uns nicht nur daran, dass Jesus Gott ist, dass er mit uns ist, sondern dass er auch mit uns ist. Und die Frage ist, was hat es mit diesem Wörtchen uns auf sich? Wer ist überhaupt mit diesem Wörtchen uns gemeint? Achtet bitte darauf, dass dieses Wörtchen uns eine begrenzte Form hat. Immanuel bedeutet nicht Gott mit allen, sondern Gott mit uns. Und wer ist damit gemeint? Sind das ein paar wenige Geistliche, die die Gegenwart Gottes in besonderer Weise verdient haben? Sind es ein paar Heilige, die besonders fromm sind? Wer ist mit dem Wörtchen uns gemeint? Die Weihnachtsgeschichte erinnert uns daran, dass es Menschen sind, die nichts anzubieten haben, die nichts vorzuweisen haben. Das sind Menschen wie die Hirten auf dem Feld. Wisst ihr, die Hirten waren in der Antike arme Menschen. Sie besaßen nicht viel. Ihre Arbeit war dreckig, sie arbeiteten oft nachts außerhalb der Stadt und sie wurden auch nicht wirklich geachtet und respektiert in der Gesellschaft. Man hat sie auch nicht im Tempel erwartet. Man hat auch nicht erwartet, dass sie etwas von Religion verstehen oder beten können. Also niemand hat sich für Hirten interessiert. Niemand würde auf die Idee kommen, einen Boten zu schicken, um Hirten einzuladen. Und deshalb ist es mehr als außergewöhnlich, dass der Engel in der Weihnachtsgeschichte ausgerechnet den Hirten erscheint. Dass er ausgerechnet ihnen die frohe Botschaft von der Geburt Jesu bringt. Und das ist doch so eine wunderbare Nachricht. Das bedeutet doch, dass Gott alle Menschen liebt. Dass er sich auch für die interessiert, für die sich niemand interessiert. Dass er auch die annimmt, die sonst abgelehnt werden. Dass er auch die einlädt, die sonst nicht eingeladen werden. Und deshalb möchte ich dir sagen, egal wer du bist, egal woher du kommst, egal was du in deinem Leben getan hast, egal was andere Menschen über dich denken, wie andere Menschen dich sehen, in dieser Weihnachtszeit reicht Gott dir seine Hand da und er lädt dich ein, eine Beziehung mit ihm einzugehen, so wie er die Hirten eingeladen hat. Und wenn du diese Einladung annimmst, wenn du zu ihm kommst, wenn du Jesus anrufst, dich im Glauben an ihn wendest, dann wirst auch du mit Überzeugung sagen können, Jesus ist nicht nur Gott, sondern er ist auch mein Gott. Er ist mit mir. Entscheidend ist aber, dass wir zu Jesus so kommen, wie die Hirten zu Jesus gekommen sind. Sie sind mit leeren Händen gekommen. Sie hatten nichts vorzuweisen. Sie hatten nichts anzubieten. Wisst ihr, viele Menschen verpassen Jesus, verpassen das ewige Leben, weil sie nicht mit leeren Händen zu Jesus kommen, sondern mit vollen Händen. Jesus, schau mich an. Schau, was ich dir anzubieten habe. Natürlich solltest du mir vergeben. Natürlich solltest du mich annehmen. Ich habe es verdient, weil ich ein hartes Leben hatte. Ich habe es verdient, weil ich ein besonders fromm bin. Ich habe es verdient, weil ich mich so sehr bemüht habe. Und diese Menschen verpassen es oft, weil sie nicht mit leeren Händen kommen, sondern mit vollen Händen. Wer ist mit dem Wörtchen uns gemeint? Das sind Menschen, die zu Jesus mit einem demütigen Herzen kommen, die in ihrem Herzen sagen, Gott, du hast keinen Grund, mich anzunehmen. Du hast keinen Grund, mir zu vergeben. Du hast keinen Grund, mir ewiges Leben zu geben, außer aus dem einzigen Grund, was dein Sohn Jesus Christus für mich am Kreuz vollbracht hat. Nichts habe ich zu geben, alles Herr bist du. Und das sind die Menschen, die das Geschenk der Sündenvergebung annehmen können, die die Gerechtigkeit Gottes annehmen können als Geschenk, weil sie nicht mit vollen Händen, sondern mit leeren Händen zu Jesus kommen. Lieben, ich möchte am Ende der Predigt noch zwei Anwendungen mit euch teilen. Die erste Anwendung lautet, wenn Jesus Gott ist, wenn Jesus Gott mit uns ist, dann müssen wir aufhören, ihn zu begrenzen, ihn einzuschränken. Es ist kein Geheimnis, wir alle tragen irgendwelche Lasten mit uns. Schlechte Gewohnheiten, Sünden, Sorgen und Ängste, Schmerzen und Krankheiten. Und einige von uns haben sich mit diesen Dingen schon längst abgefunden. Es lohnt sich nicht mehr, dafür zu beten. Es lohnt sich nicht mehr, mit diesem Anliegen zu Gott zu kommen. Ich habe schon seit 10 Jahren damit zu tun und ich werde auch in den nächsten 10 Jahren damit zu tun haben. Ihr Lieben, wenn Jesus Gott ist, wenn Jesus Gott mit uns ist, wenn Jesus durch sein Wort die Welt erschaffen hat, ist es ihm dann zu schwer, mit deinen schlechten Gewohnheiten fertig zu werden? Ist ihm dann zu schwer, mit deinen Ängsten und Sorgen fertig zu werden? Ist es ihm dann zu schwer, mit deinen Krankheiten und Schmerzen fertig zu werden? Ich will damit nicht sagen, dass Jesus in einem jeden einzelnen Fall heilt, nur wenn wir genug glauben. Er bleibt der souveräne Gott und wir verstehen ihn nicht immer und manchmal erfolgt die Heilung bei der Auferstehung. Aber die Frage ist, glauben wir noch, dass Jesus über all diesen Dingen steht? Glauben wir noch, dass er auf eine übernatürliche Art und Weise eingreifen kann in unserem persönlichen Leben? Ihr Lieben, wenn Jesus Gott ist, wenn Jesus Gott mit uns ist, dann brauchen wir eine ganz neue Vorstellung von dem, was Jesus in uns tun kann, was Jesus durch uns tun kann, was Jesus durch unsere Gemeinde tun kann, was Jesus in unserem Land tun kann. Jesus sagt in Johannes 14, wer an mich glaubt, wird die Dinge tun, die ich getan habe und wird sogar noch größere Dinge tun als diese. Wisst ihr, die große Gefahr an Weihnachten ist, wir hören diese Weihnachtsbotschaften, wir singen die Lieder, aber wir schenken dieser Botschaft keinen Glauben. Wir wenden diese Botschaft nicht an. Die zweite Anwendung aus diesem Vers in Jesaja 7, Vers 14. Der Name Immanuel erinnert uns daran, dass es im christlichen Glauben nicht um Religion geht, sondern um eine Beziehung, um eine Begegnung mit Jesus. Und denk mal darüber nach, was Gott alles investiert hat, was Gott alles getan hat, was Gott alles in Bewegung gesetzt hat, um Gott mit uns zu sein. Statt an seinen göttlichen Privilegien festzuhalten, erniedrigte er sich selbst. Er verließ seine glorreiche, glanzvolle, ehrenvolle Position im Himmel und kam zu uns auf diese Erde. Er ließ sich auf eine Futterkrippe legen. Man muss sich das mal vorstellen. Eine Futterkrippe, aus der normalerweise Tiere essen. Aber das ist ja immer noch nicht alles. Er nahm die Rolle eines Knechten an. Er wusch seinen Jüngern die Füße. Auf dem Weg nach Golgatha wurde er verraten, bespuckt, geschlagen, ausgepeitscht, am Ende sogar ans Kreuz genagelt. Was hat Gott nicht alles getan, um dir nahe zu sein, um uns nahe zu sein? Und die Frage, die sich in dieser Weihnachtszeit stellt, ist diese hier, an jeden Einzelnen von uns persönlich. Was tust du, um bei ihm zu sein? Was hält dich davon ab, zu ihm zu kommen, dich auf ihn einzulassen? Keine Frage, es wird dir etwas kosten, dich auf ihn einzulassen. Nachfolge hat immer mit Kosten zu tun. Es kann dir deinen Ruf kosten, es kann Beziehungen kosten, es kann dir deine Bequemlichkeit kosten. Schon allein, wenn du morgens auf 30 Minuten Schlaf verzichtest, um deinem Gott zu begegnen, es wird dir etwas kosten. Aber ich möchte dir sagen, es ist nichts im Vergleich zu dem, was es ihn gekostet hat, um Gott mit uns zu sein. Was auch immer dir das kosten wird, Jesus nachzufolgen, es ist nichts im Vergleich zu dem Gewinn, zu dem Schatz, den du bekommst, wenn Jesus persönlich in dein Leben einzieht. Was auch immer du in diesen Weihnachtstagen geschenkt bekommen hast, es ist nichts im Vergleich zu dem Geschenk, ein ewiges Leben mit Gott zu haben. Es ist nichts im Vergleich, wenn du aus tiefstem Herzen sagen kannst, Jesus ist nicht nur Gott, er ist mein Gott, mein Geliebter ist mein. Er ist nicht nur Gott, er ist nicht nur mein Retter und Herr, sondern er ist auch mein Freund, mein Bruder. Mit ihm gehe ich durch dick und dünn und eines Tages werde ich ihn von Angesicht zu Angesicht sehen und dann fängt das wahre Leben an. Amen.